Hallo und schön, dass ihr in Principio eingeschaltet habt und euch dazu entschieden habt, mit uns gemeinsam die biblischen Texte des kommenden Sonntags zu besprechen. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch dabei, Christel Köhler, und ich bin Neutestamentlerin. Dieses Mal geht es uns in den drei Texten des Sonntags um das große Thema der Zuversicht. Zuversicht als eine Haltung, als eine Lebenseinstellung. Und wir gehen in den drei Texten der Frage nach, warum wir eigentlich als Christen aus einer Zuversicht heraus leben dürfen. Und, das ist natürlich auch immer wichtig, wie wir denn etwas von dieser Zuversicht weitertragen, beziehungsweise wie wir sie denn weiter vermitteln können. Wir steigen ein direkt mit der ersten Lesung, dem Buch Ezechiel und dem 17. Kapitel und einem, glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftigen Bild, Till, oder?
Und ich möchte auch darauf hinweisen, wenn wir über Zuversicht reden, sollen wir uns ja auch bewusst sein, wir gehen jetzt ganz, ganz weit zurück in die Geschichte. Wir sind im Kontext des Exils bzw. der Zerstörung Jerusalems und der Hoffnung, dass Israel aus seinem Exil zurückkommt. Und es ist eine Zuversicht, die in der Bibel grundgelegt ist und die ja bis heute in unser Leben hinausstrahlt. Also, gucken wir, was diese Zuversicht ist und wie sie funktioniert. Und du sagst, der Text ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich würde vorschlagen, um in den Text einzusteigen, fangen wir mal vorne an und vielleicht liest du mal den ersten Vers vor. Und daraus entwickeln wir dann das Verständnis für diesen Text in seinem Kontext.
Das heißt hier, so spricht Gott der Herr. Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein.
Wie gesagt, das erschließt sich nicht direkt beim ersten Lesen, worum es da geht. Also erstmal haben wir eine Zusage von Gott, auf der die Zuversicht aufbaut. Und er sagt hier, ich selbst, und betont das, ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder. Die Zeder ist im alten Orient ein Baum, der vor allem im Libanon verortet ist. Aber das Wichtige ist, ist das Königsgewächs. Diese hohen, großen Bäume symbolisieren das Königtum. Nicht umsonst wurde auch das Libanonhaus von König Salomo gebaut, eben als Repräsentationsbau für den König. Also, die Zeder steht für das Königtum. Jetzt muss man aber den Kontext vorher wissen und wissen, dass in dem Kapitel kurz vorher auch wunderbar poetisch erzählt wurde, dass ein großer Adler mit großen Flügeln und weiten Schwingen gekommen ist und eben diese Zeder geköpft hat und den Wipfel nach Babylon entführt hat. Nebukadnezar hat eben den letzten großen König Israels, Joachim, gefangen genommen und ins Exil gebracht. Da setzen wir genau ein mit diesem Satz, dass Gott sagt, und ich selbst aber jetzt, ich werde den Wipfel der Zeder holen, also das Hause David, und ihn neu einsetzen.
Vielleicht merkt ihr jetzt schon, dass unsere Linie Zuversicht angesichts dieses Desasters, mit dem der erste Text direkt einsetzt, doch vielleicht ein bisschen hochgegriffen im ersten Moment ausschaut. Wir sind eben wirklich nach der Eroberung Jerusalems hier im Buch Ezechiel zurückversetzt. Und wir erleben eigentlich, dass wir es ja mit einem Volk Israel zu tun haben, das im Moment erstens wenig spürt davon, dass es das erwählte Volk ist, weil es eigentlich den Eindruck hat, zu zerbrechen, auch dass die Beziehung zu Gott brüchig geworden bzw. vielleicht sogar gescheitert ist. Und wir erleben auch ein Volk, das jetzt aus sich heraus wahrscheinlich wenig neue Zuversicht aufbaut.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Volk selbst kann aus sich heraus in seinem Stundenbuch keine Zuversicht entwickeln, sondern es braucht die Zusage Gottes, der im Kleinen anfängt. Das ist das wunderbare Bild, was wir am Sonntag hören. Er versetzt nicht die ganze Zeder neu, sondern er bricht wieder einen zarten Zweig, man kann auch übersetzen einen kleinen Spross, einen Schößling ab, und setzt ihn auf dem hohen Berg ein. Der kleine Zweig, also ein Nachfahre Davids, wird nun auf dem hohen, bedeutenden Berg Zion, beziehungsweise die Stadt Zion, die ja zerstört wurde, wieder eingesetzt. Und dieser Berg ist nun der Ausgangspunkt für diesen kleinen Zweig, so groß zu werden. Und jetzt kommt die Pointe, die man nur versteht, wenn man das Kapitel gelesen hat. Die Zeder wird so groß, dass alle Vögel darin Schutz finden. Und wir erinnern uns, vorher war es ja gerade der große Adler Babylon, der das königliche Davidshaus sozusagen ausgerissen hatte. Und nun alle Vögel werden Zuflucht suchen in dieser neuen Königszeder.
Ihr merkt schon, bei dieser Lesung lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal den Anfang des 17. Kapitels zu lesen, um diese Bilder hier vom Ausreißen bzw. Neu-Einpflanzen der Zeder, der Zedernwipfel um das ganze Bild des Wachstums, das hiermit verbunden ist, überhaupt richtig zu verstehen, aber auch richtig zu verstehen, dass hier eben Gott der Akteur ist. Also er ist im Prinzip der große Gärtner, der große Handelnde im Hintergrund. Natürlich muss ein Baum auch von sich aus wachsen. Also das Schlimmste, was man ja machen kann, ist an der Pflanze ziehen, damit sie wächst. Dann wächst sie nämlich gar nicht mehr. Was Gott hier tut, ist, sie pflanzen. Und im Prinzip ist er es, der ihr die Ruhe gibt, der sie entstehen und weiter wachsen lässt. Und das ist das eigentliche Handeln Gottes.
Und da sind wir genau bei der Frage, was gibt uns Zuversicht? Vieles kann uns Zuversicht geben. Der Text der ersten Lesung sagt aber ganz deutlich, dass die Zuversicht grundgelegt ist in dem Wort Ich. Das Wort kommt fast in jedem Vers, wie du es gerade schon gesagt hast, vor. Gott sagt immer wieder ich selbst. In Gott ist diese Zuversicht grundgelegt, weil er wird handeln und aus diesem zarten Zweig wieder einen mächtigen Baum werden lassen. Und das fließt alles am Sonntag in dem letzten Satz zusammen. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich führe es aus.
Es ist eine sehr spannende Zweiteilung des Textes. Die ersten zwei Verse, 22 und 23, die gucken ganz auf das, ja, was passieren soll, also blicken sehr weit voraus als wie eine Art Heilsprophetie, das, was kommen soll. Gott beschreibt sein Handeln und dann dieser letzte Vers, der fasst das nochmal, aber in einer anderen Form zusammen, in dem eigentlich ja die ganze Schöpfung, so könnte man fast sagen, alles soll erkennen, ich, der Herr, handle und führe es aus, ich spreche und es geschieht. Also dieser Fokus auf Gott als den Handelnden, der ist natürlich auch im ersten Teil des Textes drin, aber der wird hier nochmal anders gewendet. Und dieses Handeln Gottes, das führt eben zur Erkenntnis der Menschen. Also am Handeln Gottes wird für uns etwas ablesbar. Das ist eigentlich das, worauf wirklich dieser Text so wunderschön mit diesem letzten Satz zuläuft.
Und noch was Zweites. Der Text sagt auch sehr deutlich, nicht, dass alle Menschen erkennen werden, sondern dass alle Bäume das erkennen werden. Damit werden alle Mächtigen auch nochmal spezifisch angesprochen und wird deutlich gesagt, der einzig Mächtige, der einzig wirklich Handelnde, der einzige Grund für unsere Zuversicht ist Gott, weil er mächtiger ist als alle Mächte dieser Welt und darauf lässt sich Zuversicht aufbauen.
Weißt du, du wolltest jetzt fast schon springen, aber vielleicht darf ich den vorletzten Vers doch noch mit reinnehmen, weil da wird das so schön auch deutlich. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorrten Baum lasse ich erblühen. Also Gott macht das möglich, was eigentlich nicht möglich scheint. Oder er macht etwas sichtbar, er macht seine Kraft sichtbar, sodass wir es überhaupt nicht mehr fassen können.
Dann mache ich den Sprung in die zweite Lesung und weise darauf hin, wir haben bei Ezechiel ja erstmal eine Zusage. Auch der Narrativ des Buches Ezechiels, was du ja gerade gesagt hast, bekommt das Volk Israel diese Zusage, wo es noch nicht passiert ist, wo diese Zeder noch nicht aufgeblüht ist, wo noch keine Rückkehr nach Jerusalem da ist. Es sind nur Worte, auf die man seinen Glauben aufbauen kann. Und das fließt meiner Ansicht nach wunderbar rüber in die zweite Lesung, wenn Paulus da schreibt, denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende.
Das ist fast genauso poetisch wie das Bild der ersten Lesung, wie ich finde, und ein ganz toller Satz. Wir sind hier in diesem zweiten Korintherbrief jetzt ja schon seit auch 2-3 Wochen wieder zugange und merken, dass Paulus ringt mit der Gemeinde von Korinth, er ringt mit seinem eigenen Aposteldienst und er ringt auch damit, dass er eben in ja zwei Welten in sich vereint, sage ich mal ein bisschen salopp. Das eine ist dieses Hingezogensein, dieses Verwurzeltsein im Reich Gottes, also das, was ihm mit seinem Auftrag als Apostel geschenkt worden ist. Er ist sich sicher, er gehört dieser Wirklichkeit Gottes an. Er erlebt sich aber auch in seinem Dienst, in seinem Leben, in seinem Leib mit all den Bedrängnissen, die der aushalten muss, mitten in dieser Welt. Und das ist das, was in diesem Vers 7 auch schon im Hintergrund sehr deutlich anklingt. Glauben und schauend, das Schauen geht in dieser Welt, aber das Glaubende ist das, was uns in dieser Welt immer wieder, ja, transzendiert, ist immer so ein bisschen sehr großer Begriff, aber was uns in dieser Welt als Handelnde, als Lebende, als Glaubende verbindet mit Gottes Wirklichkeit. Also, dass wir eben nicht nur das Sehen haben und nicht nur das, was offensichtlich da ist, sondern etwas tiefergehendes, nämlich ein Vertrauen auf Gottes Zusage, die ja die Zeiten durchzieht. Und aus der heraus erwächst die Zuversicht des Paulus.
Und Paulus benutzt auch wunderbare Bilder, weil er macht deutlich, dass sein Leben oder unser Leben damit auch eigentlich geprägt ist von einer Ferne vom Herrn und ein Leben in der Fremde. Aber die Zuversicht treibt ihn dazu, dass er weiß, aus dieser Ferne und dieser Fremde wird Nähe und ein Zuhause. Seine Zuversicht richtet sich ganz darauf hinaus, dass sein Weg durch dieses Leben ein Weg zu Gott ist und sein ganzes Handeln sich daran ausrichtet, dass er Gott gefallen möchte bzw. in Gottes Nähe gelangen möchte.
Sprich das Wort gefallen an, das ist in Vers 9, Paulus sagt hier, deswegen, aufgrund der Sehnsucht auch ganz bei Gott zu sein, deswegen suchen wir unsere Ehre darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Gefallen heißt so viel wie auch sehr, er möchte sich gegenüber Gott beweisen. Also er möchte zeigen, ich gehöre ja in diese Wirklichkeit Gottes rein. Er möchte das aber eigentlich nicht nur Gott beweisen, weil Gott weiß es ja, Gott hat ihn ja auserwählt. Er möchte es eben auch den Menschen beweisen, ihnen offensichtlich machen, mit denen er da unterwegs ist, beziehungsweise auch für die er diesen Brief schreibt, also die Gemeinde in Korinth. Er möchte auch denen zeigen, ich bin mit Gott unterwegs, ob ich daheim bin, also schon ganz in seiner Wirklichkeit bin, quasi als Glaubender unterwegs, oder eben auch in dieser Fremde unterwegs, wo ich tatsächlich vor allen Dingen den Glauben brauche, um mit dieser Wirklichkeit Gottes immer verbunden zu bleiben. Also das Daheimsein bei Gott, in der Fremde sein, unterwegs zu sein in der Welt, das sind nicht irgendwie so zwei feindliche Gegensätze. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das hier auch beim Paulus nochmal gut versteht, sondern es sind zwei Seiten. Es ist auch das Gefühl des Paulus, manchmal vielleicht auch unser eigenes Gefühl, dass wir ja wissen und auch uns vielleicht ein bisschen daran festhalten dürfen, dass das hier nicht alles ist, sondern dass wir mit Gottes Wirklichkeit verbunden sind, dass wir auch berufen sind, in diese Wirklichkeit einzugehen, später dann nach unserem Tod ganz und gar, aber auch hier schon mit dieser Wirklichkeit verbunden zu sein.
Das wird sehr schön im letzten Satz eben deutlich, weil er macht der Gemeinde in Korinth und sich selbst auch nochmal bewusst, ja, am Ende stehen wir vor dem Richterstuhl Christi, also wir stehen in der Nähe, aber entscheidend für diesen Moment ist dann das irdische Leben, das Gute und Böse, was jetzt passiert. Also die Frage nach der zukünftigen Nähe, die Frage nach der Zuversicht, entscheidet sich auch für Paulus im Hier und Jetzt. Und das ist im 2. Korintherbrief eine sehr reale Frage, weil da schreibt er der Gemeinde Korinth, mit denen er momentan ein bisschen im Streit liegt, beziehungsweise da, wie er schreibt im 1. Kapitel, da herrscht Betrübtheit. Also er versucht, die Gemeinschaft mit der Gemeinde wieder zu erzeugen, um gemeinsam in dem irdischen Leben Gott gemeinsam gefallen zu können.
Und vielleicht, wenn wir jetzt so die erste und zweite Lesung schon mal ein bisschen zusammenziehen, wir haben was von einer Zusage Gottes gehört, in diesem wunderbaren Bild von dem Wipfel, der woanders eingepflanzt wird, der groß werden soll, der alles überragt. Das ist die Zusage Gottes. Und weil wir diese Zusage Gottes zu uns Menschen kennen, dürfen wir als Glaubende zuversichtlich sein. Aber zuversichtlich sein ist nicht nur eine innere Haltung und schön, dass ich zuversichtlich bin, sondern Zuversicht ist etwas, was nicht in Warten mündet, sondern in Handeln mündet. Wer zuversichtlich ist, ist ein aktiver Mensch. Das heißt also, die Zuversicht der Christen müsste eigentlich an ihrem Handeln ablesbar sein. Das ist das, was der Paulus uns gerade mit diesem letzten Satz auch nochmal deutlich macht, dass vielleicht auch sein Antrieb ist, nie aufzugeben, nie abzuwarten, sondern immer nach vorne zu gehen mit seiner Predigt, auch wenn er den einen oder anderen wahrscheinlich damit genervt hat.
Er sagt uns nicht nur, wir sollen zuversichtlich sein, sondern, was du gesagt hast, ist noch am Anfang sehr, sehr deutlich auszudrücken. Wir sind also immer zuversichtlich. Es soll also eine Grundkonstante der christlichen Existenz sein, zuversichtlich zu sein. Und warum können wir zuversichtlich sein? Das hören wir dann im Evangelium. Weil erstens, Jesus verkündet den Anbruch des Reiches Gottes. Er sagt auch am Sonntag, mit dem Reich Gottes ist es so. Und da schwingt schon mit in den Bildern, die dann in den Gleichnissen aufgemacht werden, das Reich Gottes ist sozusagen ausgesät. Es wächst schon. Der Grund für unsere Zuversicht hat schon längst begonnen.
Du hast schon angeteasert, dass wir jetzt hier bei mal einer anderen Gattung sind. Die hatten wir jetzt so in diesem Kirchenjahr, quasi Lesejahr, noch nicht. Wir sind bei Gleichnissen angelangt. Im 4. Kapitel des Markus-Evangeliums gibt es eine ganze Bündelung von Gleichnissen. Er macht das sehr kompakt und auf einen Schlag. Und wir sind hier schon mittendrin, muss man sagen, in diesen ganzen Gleichniserzählungen, die eben immer eingeführt werden als Vergleichspunkte, als Bilder für das, was und wie das Reich Gottes denn ist oder wie man es verstehen kann. Mit dem Reich Gottes ist es so oder womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Also das ist die Größe, um die es hier geht, wenn Jesus in Bildern zu den Menschen spricht. Und es sind zwei Gleichnisse, die etwas mit Säen zu tun haben oder mit dem Aufgehen von Saat.
Auch da lohnt es sich, den Kontext reinzulesen, weil diese Gleichnisse bauen aufeinander auf. Ich erinnere nur ganz kurz, kurz bevor wir da am Sonntag einsteigen, ist das Seemannsgleichnis, wo Saat an verschiedenen Orten ausgeworfen wird, aber nicht überall wirklich Frucht bringt. Nun gehen wir einen Schritt weiter bei dem ersten Gleichnis, das wir am Sonntag hören. Und wir hören die wunderbare Zusage, dass mit dem Reich Gottes ist wie mit einem Samen, den man in den Boden tut. Und dann blendet das Gleichnis, das komplette Handeln des Bauern oder des Gärtners aus und sagt, ja, der Samen wächst von alleine. Der Mensch weiß gar nicht, wie das alles passiert. Aber der Samen, wenn er einmal im Boden drin ist, dann bringt dieser Boden selbst die Frucht hervor.
Sehr schön ausgedrückt mit, es wird Nacht, es wird Tag, der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Frau im Übrigen hier an der Stelle auch. Also es geschieht einfach im Verborgenen. Es passiert etwas, was irgendwie nicht erklärlich ist am Ende. Und es ist eben dieses verborgene Handeln Gottes und das auch einfach mitlaufende Handeln Gottes. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Es ist nicht nur verborgen, sondern es ist etwas, was einfach immer da ist, worauf wir uns verlassen können.
Das ist ja das Ende von der ersten Lesung, was man da mitlesen kann. Gott sagt, ich habe gesprochen, ich führe es aus. Und hier im Gleichnis sagt Jesus, das Reich Gottes ist ausgesät und das Reich Gottes wird kommen. Macht euch keine Sorgen, sondern lebt voller Zuversicht.
Das wird dann nochmal gesteigert in einer gewissen Art und Weise in dem zweiten Gleichnis, was wir am Sonntag hören werden, nämlich das uns allen bestimmt schon aus der Kinderzeit gut bekannte Gleichnis vom Senfkorn, also dem kleinsten Samenkorn, das aber größer wird dann, wenn es aufgeht, als alle anderen Gewächse und das große Zweige treibt, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Also das kleine Korn, das groß wird, sodass in den Zweigen die Vögel Platz finden können. Und hier ist natürlich, geht es nicht nur darum, dass dieses Handeln Gottes auf jeden Fall weitergeht, also er spricht, er tut und es läuft weiter, sondern das, was passiert, ist auch, übersteigt quasi alle Vorstellungskraft. Es ist überraschend, weil aus dem ganz Kleinen, das nahezu unsichtbar und unscheinbar ist, das ganz Große wird.
Machen wir es nochmal plastisch, um dieses Bild zu verstehen. Ich muss nämlich auch nachgucken. So ein Senfkorn, so ein kleines, so ein schwarzes Senfkorn, ist 1 Millimeter groß. Und wenn es dann eingepflanzt ist, keimt und wächst, kann es bis zu 3 Meter groß werden. Und das ist diese überbordende Zusage Gottes aus diesem kleinen Anfang, der für euch vielleicht noch nicht sichtbar ist, wächst Großes hervor. Aus diesem einen Millimeter wird etwas, das Schutz bieten kann. Und da sind wir ja bei der Aufnahme der ersten Lesung. Jetzt ist nun nicht mehr der Zedernbaum, dieser mächtige Baum, sondern dieses unscheinbare kleine Korn, das hinaufwächst und nun Schutz bietet für die Vögel der Welt, generell Schutz bietet für die, die im Gottesreich leben und eben Nachfolger Jesu sind.
So, jetzt haben wir auf der einen Seite viel über die Zusage Gottes gehört, auch über die Tatsache, dass Gott immer da ist, dass er der Handelnde ist, dass er im Hintergrund, man könnte auch sagen, die Dinge vorantreibt. Wir können daraus ablesen, dass wir als Glaubende eine gewisse Zuversicht in uns tragen dürfen und aus dieser Zuversicht heraus auch in der Welt irgendwie gut agieren können. Jetzt ist aber die große Frage, was machen wir denn wirklich mit unserer Zuversicht? Also, wir haben schon gehört, sie sollen nicht bei uns bleiben, wir sollen handeln. Aber wie können wir denn als Christen etwas von dieser Zuversicht in die Welt hineintragen? Und darauf läuft oder laufen diese Evangeliumsabschnitte, sind ja zwei selbstständige Gleichnisse, die wir da hören, am Sonntag hinaus mit den Versen 33 und 34. Und vielleicht kannst du sie nochmal eben vorlesen, Till.
Durch viele solche Gleichnisse verkündete er, also Jesus, ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.
Klingt erstmal nach einem etwas seltsamen pädagogischen Konzept von Jesus, finde ich. Er erzählt nur in Bildern und gleichzeitig wird deutlich, na, das mit den Bildern ist aber schwierig zu verstehen.
Man könnte das jetzt direkt falsch verstehen und sagen, warte mal, ist das vielleicht eine Geheimlehre, die nur die Jünger bekommen und das Volk hört Rätsel, aber kann es überhaupt nicht verstehen?
Oder man könnte denken, naja, ausgerechnet die Jünger kriegen die Bilder alleine nicht entschlüsselt und müssen deswegen die ausführliche Erklärung bekommen.
Und aber wenn es die Jünger schon nicht schaffen, wie soll es das Volk dann schaffen?
Genau, aber keins von beidem ist auch so richtig gemeint. Es ist natürlich eine Zusammenfassung, die uns zwei Dinge erklären soll. Das eine ist, Jesus versucht den Menschen das Reich Gottes, die Wirklichkeit seines Vaters, das, was er verkündet, das, was er anbrechen lässt mitten unter den Menschen. Er versucht das, was eigentlich alles Verstehen übersteigt, irgendwie klein zu packen. Also eigentlich könnte man fast sagen, das, was aufgegangen ist wie das große Senfkorn, also diese große Staude, muss am Ende, damit es verstanden werden kann, doch wieder ein bisschen zusammengeschrumpft werden. Und er benutzt Bilder, die aus der Alltagswelt der Menschen herauskommen. Ein Senfkorn, das Säen und Gedeihen von Pflanzen, das sind Alltagserfahrungen der Menschen, gerade der Gemeinde im Markus-Evangelium, die wahrscheinlich eher in einem ländlichen Raum beheimatet ist, ist also etwas, womit die Menschen ganz konkret etwas anfangen können, weil sie auf den Acker neben sich gucken können, ganz platt formuliert, und sehen, guck mal, es wächst. Und manchmal weiß ich gar nicht, wie es gewachsen ist, aber es wächst. Und so muss das mit dem Reich Gottes sein. Deswegen schon mal die Bilder.
Wir hatten ja in der zweiten Lesung diesen wunderbaren Satz zitiert, denn als Glaubende gehen wir unseren Weg nicht als Schauende. Diese Zuversicht ist unser Glauben. Aber wir brauchen irgendwas, was wir doch schauen können, womit wir erklären können, woran wir denn wirklich glauben. Und da kommen diese Gleichnisse wunderbar rein, weil sie kommen aus der Welt und versuchen uns etwas zu erklären, was wir noch nicht schauen können. Aber der Vergleichspunkt ist das, was wir erleben können.
Und der zweite Teil dann, er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, dem Volk, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Die Jünger sind jetzt nicht klüger oder das Volk dümmer, sondern es geht Jesus hier offenbar darum, dass die Jünger in der Lage sind, wenn sie ja selber die Aufgabe übernehmen sollen in Zukunft, Erklärende dieses Reich Gottes zu werden, Verkünder des Reich Gottes zu sein, dass sie tatsächlich auf jeden Fall diese Bilder richtig verstehen, aber auch im Dialog mit ihm, das heißt ja extra, er erklärte ihnen, was ja auch nicht eigentlich nur eine Einbahnstraße bedeutet, sondern so wie wir das auch kennenlernen an anderen Stellen im Evangelium, auch ein Diskurs bedeutet. Das heißt, die Jünger sollen im Diskurs mit Jesus tatsächlich tiefer gehen, verstehen, was es denn damit auf sich hat, mit dem Reich Gottes, mit der Form in Gleichnissen zu reden, weil die Jünger müssen es ja selber auch lernen und weitergeben.
Genauso wie wir diejenigen sind, die unsere Zuversicht ja teilen wollen, genau wie Paulus, der seinen Brief schreibt, beziehungsweise bewusst schreibt, wir sind also immer zuversichtlich, nicht um sich selbst zu vergewissern, sondern um seine Zuversicht zu teilen und zu sagen, geht mit mir gemeinsam zuversichtlich aus der Fremde in die Nähe Gottes.
Wenn wir aus der Zuversicht heraus leben, die ja fußt oder gegründet ist in der Zusage Gottes an uns, dann braucht es eben auch die Frage, nicht nur selbst so zu leben, sondern es nach außen zu tragen. Und wir erleben im Prinzip in den Texten ja drei Wege, wie das funktionieren kann. Das eine sind das Sprechen in Bildern, also tatsächlich etwas sichtbar werden zu lassen. Dann das zweite ist das Handeln. Paulus hat deutlich gesagt, es geht darum, was man im Irdischen tut. Also auch das trägt etwas nach außen von der eigenen Zuversicht. Und es ist irgendwie die immer wieder eigene Sprache, also das Umformulieren, nicht nur in Bilder fassen, sondern vielleicht auch wirklich erklären können, sich in den Diskurs darüber zu begeben, was denn der Grund unserer Zuversicht ist und warum wir mit dieser Haltung als Christen, als Glaubende und nicht nur als Schauende unterwegs sein dürfen.
Und das ist ein wunderbarer Abschluss für die Diskussion über die drei Texte und eine wunderbare Überleitung für mich zu meinem Bibelvers, den ich mitnehmen möchte. Auch die erste Lesung benutzt ein Bild, das die Leute kennen. Sie wissen, dass die Zeder ein mächtiger Baum ist. Sie wissen, dass die Zeder ein Königsbaum ist. Aber um das zu erklären, was Gott dazu sagt, wird nicht nur ein Bild aus dem Alltag oder aus dem Verständnis der Leser genommen, sondern das Bild wird auch überhöht, durchbrochen, umakzentuiert. Und deshalb will ich genau das mitnehmen. Diesen Moment, wenn das Bild aufbricht. In der ersten Lesung heißt es, dort, also auf dem Zion, treibt er dann, dieser Spross, treibt er dann Zweige, er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Die Zeder ist kein Baum, die Früchte trägt. Aber hier wird das aufgenommen. Warum? Weil nun dieser Baum, dieses Königtum, wirklich gute Taten hervorbringen möchte. Früchte sind gute Taten. Ein Bild wird hier aufgebrochen und hinübertransportiert in das doch Unbeschreibliche. Das, was eben diese Zusage Gottes immer ist. Gottes Zusage ist immer ein Mehr als das, was wir aus der Welt kennen. da trägt auch auf einmal so eine Zeder Früchte. Und Früchte sind etwas Süßes, etwas, an dem man etwas hat. Diese Zeder steht nicht für sich selbst. Sie ist nicht zum Hochschauen und zum Beeindrucktsein, sondern sie bringt Früchte für das Volk Israel. Und das ist eine wunderbare Art und Weise, über Zuversicht zu reden, die ich mitnehmen möchte für mich. Zuversicht nicht nur als etwas, das ich festhalte, als etwas, was ich glaube, sondern Zuversicht ist etwas, aufgrund meiner Zuversicht kann ich Früchte hervorbringen und gut handeln und andere für diese Früchte interessieren bzw. mit meiner Zuversicht anstecken.
Vielen Dank für diesen Blick nochmal auf die Zuversicht und das, was daraus erwächst. Ich nehme tatsächlich einen Teil vom Vers 30 mit, nämlich, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder eben haben wir auch zitiert, mit dem Reich Gottes ist es so. Vielleicht gar nicht als so ein Handlungsimpuls, sondern vielleicht auch nochmal, um deutlich zu machen, warum zum Beispiel wir beide diesen Podcast machen. Weil es irgendwie immer wieder, es braucht, dass wir für das, was wir glauben, für das, was uns wichtig ist, Worte und Bilder zu finden, sie an den Alltag von uns heranrücken zu lassen. Dass es etwas braucht, manchmal auch eine Form der Übersetzung, um irgendwie das, was unsere innerste Zuversicht ist oder das, was wir auch von der Zusage Gottes verstanden haben, dass das wieder in unserem Alltag Fuß fasst und mit unserem Alltag verbunden ist. Und manchmal sind wir auch so ein bisschen Gleichniserzähler oder Rätsellöser vielleicht, wenn wir diesen Podcast machen. Ich glaube, das ist für uns beide eine Motivation. Und insofern ist es ganz schön, dass am Sonntag dieses Aufbrechen des ganz, ganz Komplizierten, des Reich Gottes, was kaum verständlich ist, hier durch Jesus selbst betrieben wird. Und das ist auch vielleicht ein bisschen unsere Motivation und vielleicht auch eure Motivation, wenn ihr den Podcast hört, dass ihr eigentlich auch das Komplizierte ein bisschen kleiner packen wollt selber, um es dann entsprechend weiterzugeben.
Beziehungsweise ich merke selbst, bei meinem Versuch, diese Texte zu verstehen, bin ich immer auf der Suche nach Zuversicht, nach einem Ankerpunkt für meinen Glauben. Und das machen wir jede Woche neu, indem wir die Texte für uns erschließen, suchen wir Anknüpfungspunkte, Stärkung für unseren Glauben. Und wenn ihr Lust habt, würden wir uns nun freuen, wenn ihr euren Glauben teilt und vielleicht uns auf Facebook, den Link findet ihr unten in den Shownotes, Bibelverse aus diesen drei Texten mit uns teilt, die euch wichtig sind und vielleicht dazu schreibt, warum euch dieser Vers wichtig ist.
Wie immer wünschen wir euch diese Woche und darüber hinaus viel Freude beim Bibelentdecken.